Österreich 1.
Kunstradio. Radiokunst.
I've got tremendous memories as a child of listening to the radio. I think many
Ich habe wunderbare Kindheitserinnerungen ans Radio hören. Radio war für meine Generation das Wunderbarste. Radio, das Hörspiel. Ich wusste es damals und weiß es immer noch, dass Radio ein großartiges visuelles Medium ist. Wenn man Radio hört, baut man daraus ganze Welten auf. Man baut auf Stichworte aus dem Radio hin, eine Fantasiewelt im Kopf.
When you listen to the radio, you're constructing worlds inside your mind. I think it's a great medium.
Kindheitserinnerungen des britischen Künstlers Max Eastley, den wir Ihnen heute im Kunstradio vorstellen, allerdings nicht mit Radiokunst, die er auch schon gemacht hat, sondern mit einem selbstgebauten Instrument, das zugleich eine Skulptur ist. Außerdem heute im Kunstradio neue Audioart vorgestellt von Bill Furlong und dann gibt es noch ein akustisches Betthupferl von R.I.P. Heyman.
Eolsharfe, in Klammer Wind, Wetter, Geisterharfe, Saiteninstrument. Es besteht aus einem Holzkörper und mehreren gleichgestimmten Saiten, die vom Wind aufgrund ihrer unterschiedlichen Dicke obertönig erregt werden und geheimnisvolle, fremdartige Klänge hervorbringen. Schon in den alten Hochkulturen hatte man im Wind tönende Saiteninstrumente besungen. Auf Athanasius Kircher, der die Bau- und Wirkungsweise der Eolsharfe 1650 erklärte, geht die neue Form der Eolsharfe zurück. Blütezeit um 1800. Besonders beliebt war es damals, eine Eolsharfe an einem offenen Fenster zu befestigen.
Das Prinzip der Eolsharfe ist in den letzten 20 oder 30 Jahren wieder aufgenommen worden, und zwar in den Installationen und Konstruktionen von Künstlern und Musikern, die sich nicht an die klassischen Abgrenzungen des Kulturbetriebes halten und ungeniert von einem Bereich in den anderen wechseln. Zum Beispiel von der bildenden Kunst zur Musik und umgekehrt, beziehungsweise zwischen diesen Bereichen arbeiten und dort mit Klangskulpturen, Klanginstallationen und Klangenvironments ein eigenständiges, anderen neuen Kunstformen gleichwertiges Arbeitsgebiet abstecken. Dabei geht es diesen Künstlern um einen von den Konventionen und Traditionen unseres Kunst- und Musikbetriebes befreiten Klang und die Erforschung der verschiedensten Aspekte dieses Klangs und seiner Beziehungen zur Welt. Bei den zahlreichen Ausstellungen und Festivals und in den Publikationen, die sich mit den sogenannten Klangskulpturen befassen, so zum Beispiel im Katalog der letzten Ars Electronica, taucht immer wieder an prominenter Stelle der Name Max Eastley auf. Eastley, Jahrgang 1944, war in diesen Tagen in Wien, um die Präsentation der umfangreichen Publikation zum Wiener Sommersymposion Interaktion 1 mit einer Performance zu ergänzen. Die Aktivitäten des Wiener Sommersymposions sollen ja mit Einzelveranstaltungen weitergehen und schließlich in einem neuen Symposium gipfeln. Doch zurück zu Max Eastley, den wir also jetzt mit Hilfe dieses Wiener Sommersymposiums hier vorstellen können. Max Eastleys langer Weg vom mehrfach begabten Kind zum interdisziplinären Künstler begann so.
I've always been interested in painting and drawing when I was a child. And I've always been interested in music. So when I started to play music in a serious way, you know, connecting it up with what the music that was going on around me, when I was around about 20, well, between about 15 and 20, I formed my first kind of musical.
Ich war schon als Kind am Zeichnen und Malen interessiert und zugleich habe ich mich immer schon mit Musik beschäftigt. Als ich so zwischen 15 und 20 Jahre alt war, habe ich einen ersten ernsthaften professionellen Bezug zur Welt der Musik hergestellt, und zwar als Rockmusiker und Entertainer. Ich trat mit populärer Musik vor dem sehr zahlreichen Publikum britischer Holiday Camps auf. Zugleich wollte ich auch das Visuelle weiterverfolgen. Das war zu der Zeit damals sehr schwierig für mich. Man musste sich schon genau mit der Geschichte der Verbindung zwischen Musik und bildender Kunst auseinandersetzen, mit den Farborgeln, der Synästhesie, mit Schönberg, Kandinsky und all den anderen, die versucht haben, eine Beziehung, ja eine physische Beziehung zwischen der Musik und visuellen Erscheinungen herzustellen, zwischen Ton und Licht, als Schwingungen. Meistens aber blieben die beiden Bereiche trotzdem sehr weit voneinander entfernt. Die Verbindungen waren nicht sehr selbstverständlich. Am Anfang meiner Zeit an der Kunstakademie verbrachte ich sehr viel Zeit damit, diesen Beziehungen nachzugehen. Damals gab es ja auch einige Komponisten in England und den USA, die grafische Notationen machten. Aber trotzdem klafften da tiefe Gräben. Man war entweder Komponist oder Maler. Und die grafischen Notationen wurden eher als technische Instruktionen gelesen und nicht so, wie ich sie heute sehe, als eine Gestalt, als die Struktur eines Musikstückes in drei Dimensionen. Heute fassen ja einige Komponisten Musikstücke als eine Art von Objekt auf, als einen Gegenstand, den man nicht von allen Seiten zugleich betrachten kann.
The notation seemed to go in a different kind of direction because it goes in the direction of technical instructions, you know, as well as not an aesthetic, not a as I know, as I see now, a kind of shape, you know, the structure of a piece of music in three dimensions, you know, which I think there's some composers nowadays finding that connection between. Almost object, looking at a piece of music as an object, which you can't see all at the same time. So I started asking myself the question of what is the material of music? You know, what is its what is its substance? What is its material substance? And the thing I went immediately to was the musical instrument as being the fundamental source of music, or the electronics, or whatever, or the loudspeaker. And I was working in London in an art department, and there was people working with kinetic art, so they were working with light.
Ich begann mich zu fragen. Was ist das Material? Was ist die Substanz, die materielle Substanz der Musik? Und ich wandte mich sofort dem Musikinstrument zu, dem Musikinstrument als Ausgangspunkt der Musik. Ich arbeitete in London an einer Kunstschule und dort beschäftigten sich einige Leute mit Kinetik und Licht. Und ich entschied mich dafür, Musikinstrumente und Kinetik zusammenzubringen. Ich suchte nach Instrumenten, die sich selbst spielen. Damit löste ich das Problem, selbst derjenige zu sein, der die Musik erzeugt. Ich ging auf Distanz. Ich machte Instrumente und kinetische Skulpturen, die mir die Verantwortung, die Musik zu erzeugen, abnahmen. Auf diese Art konnte ich die Musik dann als Phänomen studieren, als Eigenschaft eines Objektes. Ich konnte mich mit dem Material der Musik, mit dem reinen Ton auseinandersetzen, der aus Schwingungen besteht, aus Schwingungen von Holz oder Metall, von Saiten. Ich verwendete Methoden zur Verstärkung, in letzter Zeit auch Elektronik. Ich setzte mich auch ausgiebig mit der Geschichte der automatischen Musikinstrumente auseinander. Die ältesten automatischen Instrumente sind natürlich die, die vom Wind gespielt werden. Die Windharfen. Damals kannte ich niemanden, der wusste, wie eine Eolsharfe klingt. Sie war sozusagen fast ausgestorben. Im 18. und 19. Jahrhundert waren sie in Europa sehr populär und es gibt sehr viele Gedichte darüber. In England zum Beispiel von Coleridge oder James Thomson. In diesen Gedichten wird der Klang beschrieben. Genau der Klang, den ich erzielte, wenn ich eine Eolsharfe in den Wind stellte. Für mich war die Windharfe das einzige Instrument, das authentisch nachgebaut werden kann. Es war wirklich genau der Ton, den Coleridge hörte. Er hatte genau dieselbe Dynamik, genau die gleichen Eigenschaften.
Exactly the same sound as Coleridge heard It had all the same dynamic ranges, all the same qualities.
And that simplest lute, placed lengthways in the clasping casement, hark, how by the desultory breeze caressed, like some coy maid half-yielding to her lover, it pours such sweet upbraiding as must needs tempt to repeat the wrong. And now its strings boldly swept, the long sequacious notes over delicious surges sink and rise, such a soft, floating witchery of sound as twilight elfins make, when they at eve voyage on gentle gales from fairyland, where melodies round honey-dropping flowers, footless and wild, like birds of paradise, nor pause nor perch, hovering on untamed wing. Oh, the one life within us and abroad, which meets all motion and becomes its soul, a light in sound, a sound like power in light, rhythm in all thought and joyance everywhere. Methinks it should have been impossible not to love all things in a world so filled, where the breeze warbles and the mute still air is music slumbering on her instrument.
In the Greek legend, the two origins of
irgendwo in einem altgriechischen Gedicht oder Epos wird der zweifache Ursprung der Musik beschrieben. Das eine ist die Geschichte von Demeter und Persephone. Die Mutter wird so von Schmerz überwältigt, als ihre Tochter von Pluto in die Unterwelt entführt wird, dass sie aufschreit und aus dem Schrei Gesang wird. Die andere Geschichte handelt von Apollo, der am Meeresstrand wandelte und Musik hörte. Er folgte dem Ton und fand das Skelett einer Schildkröte mit ihren verdorrten Sehnen. Es handelte sich also um zwei Arten von Musik. Eine, die aus dem Inneren des Menschen kommt, und eine andere, die aus der Beobachtung der Welt entsteht. Ich verfolgte damals in meiner Arbeit die apollinische Einstellung und beobachtete aus der Distanz heraus in fast wissenschaftlicher Weise. Ich stellte Maschinerien auf oder kinetische Objekte, die Klänge erzeugten. Ich verwendete Saiten, Metall und Holz und die Prinzipien der Instrumentenkunde.
Kinetic art movements that then produce the sound using strings and metal and wood and using all the principles of musical instruments. I felt something inside me was that I was denying something in myself. I think it was the thing of actually performing the music myself. So again, looking at musical instruments and the history of musical instruments, I found again looking at
ich hatte das Gefühl, Strata, mir selbst etwas zu versagen, nämlich das Machen, das Aufführen von Musik. Also schaute ich mir wieder einmal die Geschichte der Musikinstrumente an und fand eine andere Schicht, eine ganz alte Schicht von Instrumenten, deren Spuren man überall auf der Welt findet. Es handelt sich um den Typ von Instrumenten, die man an einer Schnur durch die Luft schwingt oder wirbelt. Diese Instrumente haben eine gewisse Symbolik. Ich glaube, die Menschen, die sie erfunden haben, wussten, dass sie sehr fremdartig und kraftvoll sind. Es entsteht ein Gefühl der Angst, wenn man so ein Instrument kreisen lässt, schon wegen seines Gewichts. Wenn die Schnur reißt, verliert man die Kontrolle. Man hält also die Musik mit dieser physischen Kraft fest und der Ton umgibt einen. Diese Instrumente haben immer diese Aura von Angst und Gefahr.
Anxiety and danger, and through the sculptures that I was making, I was trying.
Um diese Zeit herum versuchte ich über die Skulpturen, die ich machte, Kontakt mit Musikern aufzunehmen. Tatsächlich waren die Musiker sehr an diesen Instrumenten interessiert, die ein eigenes Leben zu haben schienen. Ihr Ton war nie genau vorhersagbar. Es waren Musiker, die improvisieren, die sich dafür interessierten. Diese Musiker waren damals in alle Richtungen hin offen. Sie nahmen Instrumente auseinander, präparierten ihre Gitarren, sie dekonstruierten die Instrumente und die Musik, etwas, was auch ich tat. Ich dekonstruierte, zerlegte die Dinge bis zu ihren grundlegenden Elementen. Zusammen mit Musikern entwickelte ich die Idee einer Performance, in der ausschließlich durch die Luft gewirbelte Instrumente Verwendung finden sollten, sodass wir uns in diesem nicht ganz klaren Bereich zwischen Musikinstrument und Objekt bewegten. Es handelt sich um eine Art Quasi-Musik, um etwas zwischen den Dingen. Wir mussten dabei sehr vorsichtig vorgehen, denn die Instrumente stellten, weil ja immer eine Schnur beim Herumwirbeln reißen könnte, sowohl für uns wie für das Publikum eine Gefahr dar. Das führte dazu, dass wir schließlich Masken trugen und ein Sicherheitsnetz zwischen uns und dem Publikum aufspannten.
Something around, if a string breaks, you can. It's very dangerous for us to do it, and for the audience. So we started to wear masks, and we had a safety net, a net between us and the audience. So I've got some.
Max Istli arbeitet natürlich weiterhin auch an seinen klingenden Installationen. Häufig kreisförmig auf dem Boden des Ausstellungsraumes liegend, erinnern sie von Ferne an die Skulpturen Richard Longs. In die kurze Geschichte der Klangskulpturen ist Max Istli vor allem mit seinen Hydrophonen eingegangen. Das sind große Eolsharfen, die er in fließendes Wasser legt. Der Klang von Istlis Hydrophonen war es, der den Filmemacher Peter Greenaway so faszinierte, dass er sie seinem Film Water Rackets zugrunde legte. Das war die erste aktive Begegnung von Max Istli mit dem Medium Film. Bei seinen Einzelperformances, Max Istli ist auch Gründungsmitglied der bekannten Gruppe Kahondo Style, liegen wie zufällig kleine Arrangements auf dem Boden. Zum Beispiel eine große perlschimmernde Muschel auf einem violetten Stück Stoff. Oder eine lange Bahn grüner Seide, auf der bunt bemalte Stäbe liegen. Ein kleiner Ventilator bläst Luft unter die Seide, die wie Wasser in Bewegung gerät. Arrangements dieser Art sind es, die Max Istli in allerjüngster Zeit als Material für Filmskulpturen verwendet hat.
I've been doing a film for Channel 4 and
Ich habe gerade an einem Film für den Channel 4 im britischen Fernsehen gearbeitet. Ich habe dafür Skulpturen gemacht, die nur als Teile des Films Verwendung finden, die nur dazu da sind, gefilmt zu werden. Ich bewege mich also zwischen den Dingen. Manchmal habe ich eine Struktur gemacht, die gefilmt wurde, und die Musik habe ich dann später dazu komponiert, auf die klassische Filmmusikart. Oder aber ich ging von der Musik aus, um dazu eine Bewegungsabfolge zu filmen oder einen Gegenstand zu untersuchen, als ob er ein Stück Musik sei. Das letzte Jahr war überhaupt sehr interessant für mich. Ich begann zunächst, über Filmmusik nachzulesen. Im vergangenen Februar habe ich dann zusammen mit Steve Beresford und Alan Hacker die Musik zu einem albanischen Film gemacht. Es war ein sehr gutes Jahr, denn all die Bereiche, mit denen ich mich in der Vergangenheit auseinandergesetzt habe, sind jetzt irgendwie zusammengekommen. Nachdem ich doch anfangs überhaupt keine Verbindung zwischen ihnen herstellen konnte, kann ich die verschiedenen Bereiche jetzt integrieren.
Things that I've been interested in have all begun to come together after starting out not being able to make any connection between things. And I can integrate the things together.
Ins Kunstradiostudio kam Max Istli also mit einem selbstgebauten Instrument samt dazugehörigem Digital-Echo und Verstärker. Das Instrument bzw. die Skulptur, die Istli als Instrument verwendet, besteht aus zwei sehr leicht gebogenen blauen Holzbrettern, die aneinandergesetzt werden, sodass sie zusammen einen langen, flachen Bogen bilden, zwischen dessen Enden eine Saite gespannt ist. Diese Saite bringt Istli auf verschiedene Arten zum Klingen, mit einem Bogen oder durch Zupfen.
Well, it's it comes really from the period of looking at the basic fundamentals of a string. And it was originally made as a piece of sculpture which went outside in the wind. The wind blew across it. And what I found with using a flat bow shape was that if you fixed it up on a roof or to a window or something, the bow was changed.
Das Instrument stammt aus einer Zeit, in der ich mich mit den grundlegenden Eigenschaften von Saiten auseinandergesetzt habe. Es war ursprünglich einfach eine Skulptur, die ich im Freien befestigte, sodass der Wind sie spielen konnte. Der flache Bogen änderte sich und damit die Spannung der Saite, wenn ich die Skulptur an einem Fenster oder auf einem Dach befestigte mit der Windstärke. Es entstand also eine melodische und eine harmonische Veränderung. Aber erst als ich alle meine Skulpturen daraufhin zu untersuchen begann, ob ich sie auch als Instrumente spielen könnte, beschäftigte ich mich auch mit dieser Konstruktion. Ich war mir nicht ganz sicher, welche Art von Musik ich auf ihr spielen könnte. Ich habe Verschiedenes ausprobiert und dann die Elektronik hinzugefügt und eine eigene Spieltechnik entwickelt. Das Instrument hat etwas von einer Sitar, etwas von einer Stimme und allen möglichen anderen Dingen. Es ist deshalb auch sehr gut als Rohmaterial verwendbar, zum Beispiel beim Sampling. Es ist von verschiedenen Musikern auf ganz unterschiedliche Art verwendet worden. Denn bei der Musik, die man auf dieser Skulptur spielt, folgt nicht ein Ton dem anderen. Sie ist eher mit einer Posaune und ähnlichen Instrumenten verwandt oder mit der Steelgitarre oder vielleicht sogar mit hawaiianischer Musik.
It's not tonal music. You needn't play tonal because it doesn't have that kind of system. It's related to trombones, those kind of instruments where there's a slide, so you can work in between, and it's related to maybe slide guitar, steel guitar, pedal guitar. Even Hawaiian music, maybe. I don't know.
Das war Max Eastley auf einer seiner Skulpturen. Eastley hasst übrigens den Ausdruck Sound Sculpture, hat aber stattdessen auch nichts Griffigeres anzubieten.
Hello again, this is Bill Furlong from the Audio Arts Studio in London with another program of Artists Work in Sound.
Aus seinem Audio Arts Archivstudio in London hat uns Bill Furlong wieder einige Beispiele für Audio Art zusammengestellt. Und obwohl sie aus den verschiedensten Klangquellen stammen, passen sie alle irgendwie zu den von Max Eastley angeschlagenen, langgezogenen Tönen.
The first piece I'm going to play is by Graham Revell and it's from a work titled The Insect Musicians, Torda Micro Musique. Revell traveled in Australia, Europe, Africa, Indonesia.
Die Insektenmusiker auf eine Mikromusik zugehend ist der Titel des ersten Stückes, das Bill Furlong aus London Ihnen heute vorstellt. Der Autor Graham Revell bereiste fast die ganze Welt und nahm überall, wo er hinkam, die Geräusche von Insekten auf. Mit Hilfe des Fairlight-Computers wurden die Geräusche orchestriert, gegenübergestellt, ausgedehnt und rhythmisch arrangiert. Angeregt wurde Revell zu diesem Stück durch die östliche Praxis, Insekten, deren Geräusche hochgeschätzt werden, in Käfigen zu halten. Der Ausschnitt, den Furlong jetzt vorspielt, trägt den Titel Invasoren des Herzens. Die Geräusche stammen von Bienen, Holzwürmern, Bienenköniginnen, der europäischen Zikade und irgendeiner Motte, deren Namen ich nicht übersetzen kann. Die Töne stammen ausschließlich von den Insekten. Animal Art also. Thank you.
Well, there you heard the sounds of orchestrated insects from a work by Graham Revell. And now an extract from the performance of a piece of work by Tingley. The piece is called
Als nächstes spielt Bill Furlong einen Ausschnitt aus einer Performance von Jean Tingley, Metaharmonie 2. Es stammt von einer großen kinetischen Struktur, die aus einer Vielfalt von Rädern aus der Industrie und Landwirtschaft zusammengesetzt ist. Es gibt außerdem metallene Hebel und Ketten. Metall reibt sich an Metall. Dazu kommen Spielzeuginstrumente wie Trompeten, Trommeln und ein großes Klavier. Kurz und gut die Skulptur, die der Schweizer Tingley in der Londoner Tate Gallery in Bewegung gesetzt hat und damit zum Klingen gebracht hat, ähnelt in Aussehen und Klang der Skulptur, die im Foyer unseres Museums Moderner Kunst im Wiener Palais Liechtenstein steht und gelegentlich auch in Betrieb genommen wird.
So, this is Metaharmony 2. It was recorded at the Tate Gallery and it's by Tingley. The mechanized sounds of Tingley's Metaharmony 2. And now to Yugoslavia and a group of artists who work under the collective title of Neue Slowenische Kunst.
Teile der Gruppe Neue Slowenische Kunst, von der Bill Furlong hier spricht, kennt man in Österreich recht gut. Die Neue Slowenische Kunst teilt sich mit Überschneidungen in drei Gruppierungen mit insgesamt an die 40 Personen. Red Pilot heißt die Theatergruppe. Die Gruppe Irwin stellt in Museen und Galerien aus. Zum Beispiel war sie beim Grazer Trigon im vergangenen steirischen Herbst mit einer der interessantesten Installationen vertreten. Und die Gruppe Laibach gibt Konzerte, macht Bühnenmusik und Schallplatten. Alle Mitglieder der neuen slowenischen Kunst sehen ihre Arbeit im Bereich zwischen Ideologie und Kunst angesiedelt. Der Ton, den die Künstlermusiker aus Slowenien erzeugen, ist als eine apokalyptische Mixtur aus Kriegsrhythmen, heroischen klassischen Kadenzen und erbarmungslosem Industrial Noise beschrieben worden.
This piece then by Laibach is from a new work called Baptism.
Thank you.
the rousing sounds of Laibach. Earlier this year, I visited Documenta 8, which is a large.
Auch Bill Furlong war natürlich im vergangenen Sommer auf der Documenta 8 in Kassel, wie er ja in seiner Kassettenedition Audio Arts immer auch Kassetten mit Tönen und Statements von allen großen Kunstereignissen herausgibt. In Kassel hat er selbstverständlich den Ton der großen Soundinstallation aufgenommen, die John Cage für die Runde Karlskirche in Kassel erarbeitet hatte. Unter dem Titel Essay fußte sie auf Cages Auseinandersetzung mit Thoreau. Die Installation bestand aus 36 kreisförmig angeordneten Lautsprechern, die aus 36 Kassettenrekordern gespeist wurden und die verlangsamte und phasenverschobene Stimme von John Cage erklingen ließen. The evocative sounds of an installation by John Cage. And now the final piece, a short extract from a performance by artist. Und zum Abschluss stellt Bill Furlong noch einen kleinen Ausschnitt aus einer Performance von Charlie Hooker vor. Der Titel der Performance lautete Schwimmende Akkordeons. Die Performance fand auf einem durch London fließenden Kanal statt. Sechs Akkordeonspieler glitten auf einem Floß über das Wasser, gefolgt von einer schwimmenden Partitur. Das waren also wieder ein paar Beispiele aus Bill Furlongs Londoner Audio Arts Archiv. Noch sind wir nicht ganz am Ende unserer Sendung, trotzdem möchte ich Sie schon an dieser Stelle auf das Kunstradio der nächsten Woche hinweisen. Denn heute in einer Woche hören Sie um 22.15 Uhr vier Teile aus den Forschungen eines Hundes von Franz Kafka. Eine Lesung und ein radiophonisches Klangstück in einem von Otto Brusatti. Eine Koproduktion von ORF und WDR. Sagen Ihnen die Buchstaben RIP etwas? Ja, richtig. Requiescat in pace oder auf Englisch Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Keineswegs zufällig trägt der nordamerikanische Komponist, Performancekünstler und Theoretiker R.I.P. Heyman diese Buchstabenkombination als Vornamen. Eines der Hauptwerke von R.I.P. Heyman ist die Arbeit Dream Sound, ein Event für ein schlafendes Publikum. In dieser und anderen Arbeiten beschäftigt sich Heyman mit dem Schlaf als gesellschaftlichem und akustischem Phänomen. Wir haben für Sie R.I.P. Heymans in Houston entstandene Yawn-Sonate auf dem Programm, seine Gain-Sonate also. Bei dieser geht es ihm, wie einem eingestreuten Interview-Ausschnitt zu entnehmen ist, um ein geradezu wissenschaftliches Experiment zur Klärung der Frage, ob ein Gähnen, dem man ganz genau anmerkt, dass es nur ein auf Tonband aufgenommenes, also vom Menschen abgelöstes ist, auch so ansteckend wirkt, wie das Gähnen eines Menschen, den man sieht.
Another one we're trying to do is imitate somehow on an audio sense the yawn to find out whether it is can be transferred onto recorded media and still be effective, or whether it's a psychic phenomenon merely. I mean, you can see somebody yawn and usually get it, but it also happens, you can hear them yawn, you'll get it even if you're not paying attention. The question is whether if you don't see it or hear it, but it's, or whether you can just hear it on audio tape and it'll work. Or do you need the person's sort of cerebral vibrations to have it contagious? So this is what one thing I'm going to be trying in Houston is to, is like with an emulator, yawning. In both the visuals and in the musical, I avoid, let's say, a programmatic concert.
Zwischendurch macht R.I.P. Heyman noch einige Bemerkungen darüber, dass er bei seinen Performances alle konzertartigen Formalitäten vermeidet. Zum Beispiel, wenn er die Goldberg-Variationen von Bach spielt, die dieser im Auftrag des Grafen Kaiserling als Einschlafhilfe komponiert hat.
I play the Bach Goldberg variations, for instance. Which were commissioned by Count Kaiserling to put himself to sleep.
Im Konzertsaal wird normalerweise versucht, das Publikum wachzuhalten, weshalb die Variationen Einschlafhilfe hin oder her möglichst flott gespielt werden. Heymans Publikum braucht nicht wach zu bleiben, deshalb spielt er die Goldberg-Variationen mit halber Geschwindigkeit. Am Kunstradio arbeiteten heute mit Marie-Louise Angerer, Max Istli, Bill Furlong, Heidi Grundmann, R.I.P. Heyman, John Wild, Peter Wolfsberger und Ingenieur Ewald Feiß. Gute Nacht.